Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Bars und Restaurants in Berlin bleiben weiter geschlossen. Das Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag von 22 Gastronomen gegen die aktuellen Corona-Beschränkungen abgewiesen. Ohne Abstriche stellten sich die Richterinnen und Richter hinter die vom Senat erlassenen Verbote. Thorsten Gabriel aus der landespolitischen Redaktion zur Entscheidung und Reaktion darauf.
Die aktuellen Corona-Auflagen für Gaststätten beruhen nach Ansicht des Verwaltungsgerichts nicht nur auf einer verfassungsgemäßen Grundlage, sie sind auch das richtige Mittel angesichts steigender Infektionszahlen. Gerichtssprecher Dominik Hörauf sagt zu den abgewiesenen Eilanträgen der Gastronomen:
Maßgeblich waren dabei vor allem die Rahmenumstände, die sich verändert haben. Zum einen eben die zugespitzte Pandemie, zum anderen der Umstand, dass sich die Infektionsherde auch nicht mehr verlässlich nachvollziehen lassen, dass sich eben nicht mehr sagen lässt, Gastronomie leistet keinen Beitrag zur Verbreitung des Virus. Und ganz wesentlich ist die Erwägung, dass eben in der Gastronomie einfach durch das Essen und das Trinken Mundschutz nicht getragen werden kann. Das ist eben nochmal anders als im Supermarkt.
In Bars und Restaurants gehe es eben nicht nur um Nahrungsaufnahme, sondern auch um Geselligkeit, um Kontaktaufnahme, so argumentiert das Verwaltungsgericht. Rechtsanwalt Nico Herting, der die 22 Gastronomen vertritt, zeigt sich von der Entscheidung enttäuscht.
Wenn das Gericht meint, den Unterschied zum Einzelhandel etwa darin zu sehen, dass man also in Gaststätten doch mehr Kontakt miteinander hat und sich näher kommt. Das sind so Spekulationen, wie sich das Gericht die Gaststätten vorstellt. Das steht aber nicht in Übereinklang mit dem, was uns die Gastwirte geschildert haben, wie es in den Gaststätten mit den geltenden Hygieneregeln funktioniert hat.
Doch Hygieneauflagen helfen nicht mehr bei der Bekämpfung der Pandemie, so die Richterinnen und Richter. Auch der Eingriff in die Berufsfreiheit, den die Gastronomen in ihrem Eilantrag beklagen, sei angemessen, so das Gericht. Denn die Gastronomen könnten ja bis zu 75% des Vorjahresumsatzes als Staatshilfen beanspruchen. Klägeranwalt Herting hält dagegen, dass man diese Hilfen bislang noch nicht beantragen könne und es auch keinen Rechtsanspruch auf sie gebe. Im Senat kam die Gerichtsentscheidung, wenig überraschend, gut an. Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz:
Das Urteil des Verwaltungsgerichts begrüßen wir natürlich, weil es auch zeigt, dass hier die Argumentation oder der Zusammenhang zwischen den Neuinfektionszahlen und den getroffenen Maßnahmen sehr wohl auch bei den Gerichten gesehen wird. Das ist aber natürlich erstmal nur ein Zwischenergebnis. Es gibt ja eine ganze Reihe von Verfahren und wie man weiß, gibt es auch immer verschiedene Instanzen bei den Gerichten.
Das Verwaltungsgericht hat noch über weitere Eilanträge zu entscheiden, nicht nur aus der Gastronomie, sondern auch aus der Kultur. Und Rechtsanwalt Herting kündigt an, zu prüfen, ob er seinen Mandanten empfehlen werde, gegen die Entscheidung Beschwerde einzulegen.
Die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff ist ja für viele wie das Licht am Ende des Corona-Tunnels. Doch Verteilung und das eigentliche Impfen sind in einer Millionenstadt wie Berlin eine logistische Herausforderung. Thema heute im Senat und es gibt auch erste Beschlüsse. Jan Menzel dazu.
Die Corona-Impfkampagne wird ein Kraftakt. Auch wenn Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz nur Eckwerte mitteilen konnte, sind die Zahlen beeindruckend. In einer ersten Phase sollen die Kapazitäten stehen, um 400.000 Berlinerinnen und Berliner zu impfen. Dafür, so Matz, der als Vertreter der Gesundheitssenatorin, die in Quarantäne ist, gekommen war, werden über die Stadt 6 große Impfzentren verteilt.
Die Berechnungen, die wir zugrunde gelegt haben, für die Mengen, die ich Ihnen gerade genannt habe, an Impfplätzen, die einzurichten sind und an Impfzentren, die sind so, dass es damit möglich wäre, 20.000 Menschen am Tag tatsächlich auch zu impfen.
Wo diese Zentren aufgebaut werden, wollte Matz noch nicht sagen. Die Flughafengebäude in Tegel und Tempelhof könnten geeignete Standorte sein. Auch Messehallen böten sich an. Ebenfalls nicht offiziell erklärt ist, wo das zentrale Berliner Impfstoffdepot eingerichtet wird. Die Herausforderung hier: Der Wirkstoff muss besonders gelagert werden bei minus 80 Grad.
Wir haben uns deswegen in die Beschaffung von solchen speziellen Kühlschränken begeben, die uns über Vivantes erreichen werden. Dort haben wir mithilfe der Einkaufsstrukturen von Vivantes diese Kühlschränke bestellt.
Die Impfungen sollen nach den Vorstellungen des Senats durch die Kassenärztliche Vereinigung, also von niedergelassenen Ärzten, in den Impfzentren durchgeführt werden. Auch Bundeswehr, Krankenhäuser und Hilfsorganisationen sind angefragt. Wer nun allerdings vorrangig die Möglichkeit bekommen wird, sich impfen zu lassen, konnte Matz noch nicht beantworten. Regeln müssten bundesweit und bundeseinheitlich getroffen werden, betonte er.
Es handelt sich ja auch um eine freiwillige Impfung, aber es handelt sich trotzdem um eine, die wir zunächst priorisieren müssen, wo wir also bestimmte Bevölkerungsgruppen dieses Angebot erst machen werden, um es dann später auf die gesamte Bevölkerung auszudehnen.
Diese zweite Impfphase könnte möglicherweise im Laufe des Jahres 2021 anlaufen. Zunächst aber sieht sich der Senat mit steigenden Zahlen konfrontiert. Da ist insbesondere die Belegung von Intensivbetten mit Covid-19-Patienten. Weil es hier eng werden könnte, hält der Senat die provisorische Corona-Klinik auf dem Messegelände bis Ende Mai 2021 vor, erklärte Matz. Ein weiterer Baustein, bis der Impfstoff verfügbar sein wird, ist die Ausweitung von Schnelltests.
Da ist jetzt erstmal in einer Größenordnung von 326.000 Schnelltests die stationäre Pflege bedacht worden, sowie die Obdachlosenhilfe, die Kältehilfe.
Auch für das Abgeordnetenhaus soll es die Schnelltests geben. Nach Infektionsfällen war dort die Sorge gewachsen, die Pandemie könnte den Parlamentsbetrieb lahmlegen. Gesundheitsstaatssekretär Matz kündigte an, dass bis Jahresende 6 Millionen Schnelltests nach Berlin geliefert werden.
Noch eine Meldung aus Berlin. Die Hauptstadtzulage für angestellte Landesbedienstete bleibt befristet, und zwar bis 2025, so die Info vom Senat. Ute Schumacher dazu.
150 Euro Hauptstadtzulage bekommen Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst des Landes Berlin seit November. Das Geld wird zusätzlich gezahlt zu ihrem Tarifgehalt. Berlin verstößt damit gegen die Regularien der Tarifgemeinschaft der Länder. Um den Rauschmitz dort zu verhindern, bestätigt der Senat jetzt, dass die Hauptstadtzulage nur bis Ende Oktober 2025 gilt, zumindest für die Angestellten des Landes Berlin. Ob die Hauptstadtzulage für Beamte auch befristet wird, ist noch offen.
Noch immer steht ja die Frage, warum hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen es erlaubt, dass sich am vergangenen Sonnabend zehntausende Menschen, die sich gegen Corona-Auflagen wehren, in Leipzig in der Innenstadt treffen dürften. Die Stadt selbst wollte diese Veranstaltung ins Messegelände auslagern, aber genau das ist ja von den Richtern aufgehoben worden. Und diese Veranstaltung beschäftigt weiterhin die Politik, so auch den Landtag in Potsdam. Unsere landespolitische Beobachterin Amelie Ernst hat zugehört.
Die Empörung zieht sich quer durch alle Fraktionen, mit Ausnahme der AfD. Alle anderen sind sich einig, das, was in Leipzig passiert ist, das sollte sich nicht wiederholen. Auch nicht in Brandenburg, sagt Linken-Fraktionschef Sebastian Walter.
Es ist nicht mehr zu erklären, warum wir den Menschen sagen, dass sie sich mit wenigen Haushalten treffen sollen, dass sie wenig private Kontakte haben sollen. Und dann lassen wir es als Staat zu, dass hier mehrere 10.000 Menschen in Leipzig durch die Straßen marschieren können, ohne Maske, ohne Mindestabstände. Und es gibt sehr, sehr wenig Eingreifen durch die Polizei und staatliche Behörden.
Auch die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen bezweifeln, dass die Großdemonstration mitten in Leipzig überhaupt hätte genehmigt werden dürfen. Der Polizei sei allerdings nicht per se ein Vorwurf zu machen, meint CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Sie hätte abwägen müssen zwischen einer absehbaren Eskalation und der Verhältnismäßigkeit der Mittel.
Wo wirklich zehntausende Leute aus dem gesamten Bundesgebiet rangekarrt werden. Ja, im Leipziger Fall waren es ja nicht in erster Linie Sachsen, die da auf die Straße gegangen sind, sondern Baden-Württemberger. Wo unzählige Kontakte in Kauf nehmen, sich nicht an die Regeln halten. Und solche Demonstrationen sind aus meiner Sicht nicht verantwortbar. Und wir sollten uns da die Eindämmungsverordnung noch mal sehr genau auch für den Bereich der Demonstrationen anschauen.
Anti-Corona-Demos mit 50, 100 oder 150 Teilnehmern, wie sie bisher in Brandenburg stattgefunden hätten, die müssten dagegen nach wie vor möglich sein, findet auch Petra Buttke von den Grünen. Denn bei diesen Zahlen könnten Auflagen wie Abstand und Maskenpflicht auch kontrolliert und durchgesetzt werden.
Wir sind der Auffassung, dass es wichtig ist, dass das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit weiter gewährleistet wird, aber unter Maßgabe der bestehenden Regeln.
Die AfD sieht das anders. Demonstrationsrecht ja, aber ohne Regeln, die aus seiner Sicht ohnehin nichts bringen, sagt Lars Hünig, AfD-Obmann im Corona-Untersuchungsausschuss.
Ich war leider auch nicht anwesend, ich hätte auch keine Maske getragen und kann jeden verstehen, der bei Querdenken keine Maske getragen hat, wenn er vorher mit Pfefferspray behandelt wurde. Ne? Also mit Pfefferspray macht sich die Maske noch schlimmer.
Die Leipziger Demonstranten seien vor allem Opfer und Kämpfer für die Freiheitsrechte, findet die AfD. Nein, sagt Linken-Fraktionschef Sebastian Walter, vor allem ließen sie sich instrumentalisieren.
Ich habe Verständnis für Menschen, die Fragen haben zu diesen Corona-Beschränkungen. Ich habe Verständnis für soziale Notlagen in diesem Land. Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass dann Menschen hier gemeinsam mit Nazis, Rechtsradikalen auf die Straße gehen und einfach so tun, als ob es die nicht geben würde. Das geht aus unserer Sicht nicht.
Meinungs- und Versammlungsfreiheit sicherstellen und trotzdem Corona-Regeln durchsetzen. Vor dieser Herausforderung steht auch die Brandenburger Politik.
Wenn Brandenburgs Freizeitkapitäne lieber an Land bleiben, ihre Boote auf dem Trockenen liegen, dann ist die Saison, zumindest auf den Gewässern zwischen Oder und Spree, endgültig vorbei. Aber wer glaubt, dass jetzt nichts mehr zu tun sei, der irrt. Das zumindest gilt für die Schleusenanlage in Kummersdorf bei Storkow. Dort am Kanal zwischen Storkow und Wolziger See wird fleißig gearbeitet. Die große Schleuseninspektion steht an und dabei kommen die Mitarbeiter nicht nur an ungewöhnliche Orte, sondern es kommt auch so einiges zutage, was lange verschollen war. Eva Kirchner hat sich diese nicht ganz alltägliche Baustelle angeschaut.
Mit einem Kescher in der Hand steht Sarah Pech in der 4,50 Meter tiefen Kummersdorfer Schleusenkammer. Die 25-jährige Schleusenwärterin versucht, Barsche zu fangen.
Es ist immer sehr schwierig, die da zu fangen, weil die sind halt ziemlich schnell.
Die etwa 10 bis 15 Tiere haben es nicht mehr rechtzeitig aus der Schleuse geschafft. Und Barsche sind nicht das Einzige, was die 25-Jährige und ihre Kollegen gefunden haben.
Also wir haben sehr viele Wäscheklammern gefunden, wir haben ein Handy gefunden mit Ausweis, eine Feuerschale war mit dabei, Lampen und Haken ein paar und sehr viel Muscheln.
Normalerweise befinden sich in der Schleuse etwa 250.000 Liter Wasser. Doch alle 6 Jahre wird das abgelassen und die Bauingenieure des Wasser- und Schifffahrtsamtes Spreehavel rücken an, so Thomas Englisch, der Leiter des Außenbezirks in Kummersdorf.
Die gucken sich wirklich alles an, also sprich alle Bauteile, die hier drin verbaut sind, Wände, Böden, der sogenannte Drempel oben und dann werden noch kleinere Arbeiten gemacht, die jetzt anstehen.
Zum Beispiel müssen die Schleusentore sandgestrahlt und neu beschichtet werden. Aber auch Malerarbeiten sind zu erledigen, erklärt Sarah Pech.
Na hier zum Beispiel die Haltestangen, die Kreuze, die Leiter habe ich jetzt gestrichen.
Und so gibt es einiges zu tun an dem mehr als 150 Jahre alten Bauwerk. 1863 wurde es erbaut, weiß Thomas Englisch zu berichten. Baustoffe wie Holz und Sande sollten vom Scharmützelsee aus transportiert werden.
Und um diese bis nach Berlin zu transportieren, hat man die Seen hier in den Gewässern miteinander verbunden mit kleinen Kanälen und die Schleusen dahin gebaut. Schleuse Kummersdorf, Storkow, Wennischried.
Statt Baustoffe befördert die Kummersdorfer Schleuse heute Freizeitkapitäne von und nach Bad Saarow oder Berlin. Im März sollen die Inspektion und die notwendigen Arbeiten abgeschlossen sein. Aber bis dahin genießen Sarah Pech, ihre Kollegen und diese Spaziergängerin den ungewöhnlichen Anblick der leeren Schleuse Kummersdorf.
Guck schon jetzt hier 2 Wochen, was hier passiert. Jetzt ist ja kein Bootsverkehr mehr. Das ist schon interessant.
Eine interessierte Passantin bei der Schleuseninspektion in Kummersdorf. Wir haben gehört den Bericht von Eva Kirchner und soweit auch der Tag. In Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.